Ja.
Wir sind wieder da. Begrüßen Sie mit mir meinen geschätzten Podcast-Plauderkollegen Markus Euler.
Moin, moin.
Und, moin, moin.
Jetzt muss ich es sagen, ne, wie wir das letzte Mal aufgehört haben. Oder du wolltest es heute noch sagen, aber das haben wir nicht abgesprochen. Ne? Du hast gesagt, wer uns kennt, schaltet nicht ein.
Ja, deswegen bin ich sehr froh, dass wir beide eingeschaltet haben. Und in der letzten Folge ging es ja auch um Technik und ich sag mal weniger um die eigentlichen Inhalte. Aber letztlich geht es ja immer um Inhalte, die dann mittels Technik, Equipment transportiert werden sollen.
Mhm, ja.
Du bist ja als Coach mit dem Thema Inhalte und Technik unterwegs und siehst das ja auch immer aus einem ganz besonderen Blickwinkel. Und ich durfte oder musste bereits mehrmals dich ja live in Workshops erleben und mir ist dort einiges in Erinnerung geblieben, also Positives. Lass uns doch mal heute über Techniken im Zusammenhang mit Sprache quatschen.
Ja.
Und da wir beide aus der Marketingkommunikation kommen oder aus der Kommunikation grundsätzlich, einen genauen Blick auf Sprachtechniken und ihre Wirkung, zum Beispiel auch bei Werbung oder grundsätzlich in Vertriebsgesprächen einfach mal werfen.
Machen wir gerne. Jetzt kommt mir gerade, als ich dir so schön zugehört habe, in den Sinn, zum Beispiel bei Techniken und Methoden. Also ist zum Beispiel ein Riesenunterschied, ob ich jetzt in der Rolle eines Coaches unterwegs bin. Also dort habe ich ein nicht komplett anderes, aber dort habe ich ein anderes Setting quasi an Tools, auch an Sprache, die ich einsetze, an Kommunikation. Und wenn ich als Trainer unterwegs bin, dann ist das wieder das andere. Und wenn ich Vorträge halte, dann ist es wieder was anderes. Also es gibt auch nicht diese eine Technik oder als in der Sprache oder wenn man mit anderen Menschen zu tun hat. Also man muss, denke ich, da auch ganz stark differenzieren.
In welcher multiplen Funktion möchtest du denn heute deine Sprache nutzen?
Als Podcaster gerne. Nee, also wir haben ja tatsächlich, es gibt viele, viele Kommunikationstechniken, die kennen wir aus der Rhetorik. Viele Techniken sind uns gar nicht bewusst, dass es auch Techniken sind, weil wir die schon lange sehr intuitiv oder durch Nachahmung einfach uns angeeignet haben. Also in Trainings sagen immer wieder viele Leute, das mache ich doch schon so, aber ich habe das nie so gelernt. Mhm. Also irgendwo hast du es schon gelernt, bist dir es eben bis heute vielleicht nicht bewusst geworden, dass du da vieles auch richtig machst. Aber was hinter dieser ganzen Kommunikationstechnik steht, das ist für mich zumindest erstmal viel wichtiger, das ist die Haltung. Das heißt, je nachdem, welche Haltung ich habe, also welche innere Einstellung ich habe, Klammer auf, überstrapaziertes Wort, Mindset, ja,
oh je.
So wird sich meine Wahrnehmung gestalten und auch letzten Endes meine Kommunikation und mein Verhalten. Und wenn wir über Sprache oder Worte reden, dann reden wir ja auf der einen Seite über Schriftsprache, ja, die wir lesen. Auf der anderen Seite reden wir aber eben die Sprache, die wir jetzt auch beide praktizieren. Und da ist die sogenannte paraverbale Ebene. Also das, wie du einfach jetzt gerade klingst, wie ich gerade klinge, was mein Gegenüber da einfach raushören kann. Und das ist für uns Menschen oftmals viel wichtiger als das, was jemand sagt. Und deswegen sollte das immer in Verbindung gebracht werden, also das Analoge und das Digitale. Und deswegen ist in meinen Trainings oder wenn ich mit Menschen arbeite, einfach das Thema Haltung. Wie bist du deinem Gegenüber und auch dir selbst eingestellt? Weil das wirkt sich tatsächlich auch auf die Kommunikation und dann die Wirkung auch letzten Endes auf.
Also geht so ein bisschen in die Richtung, wir sind ja auch in der Callcenter-Branche ganz stark unterwegs. Früher hieß es ja, man hat dann so einen kleinen Post-it-Zettel an seinen Monitor geklebt, wo drauf stand, lächeln.
Genau. Und es gibt welche, die hatten das jahrelang und haben dann immer zwanghaft gelächelt und irgendwie hatten sie doch nicht so die Gesprächserfolge und es gab andere, die haben den Zettel gar nicht gebraucht letzten Endes. Ja, aber genau das ist das Beispiel und ich sage mal wieder, auch wenn es um Service geht, dieses Wort gerne zum Beispiel, ja, oder kann ich noch was für sie tun oder sowas. Hey, wenn du es nicht so meinst, lass es weg. Also wenn es weg ist, ist es für dein Gegenüber vielleicht gar nicht so schlimm, weil er eben nicht verwirrt ist, als wenn du es so halbherzig sagst oder weil es im Skript steht.
Ja, wie ganz oft ja auch, wenn man irgendwo, ich sag mal, im Hotel anruft und dort dann Begrüßungen hört, wo man weiß, oh, das ist aber einstudiert. Also da bin ich bei dir, das finde ich auch schöner, dann lieber Sachen weglassen.
Ja, oder zum Beispiel ein herzlich willkommen, ich meine, da steckt das Wort Herz drin. Und wenn es nicht, ach, jetzt spielen wir ein bisschen rum, ne? Wenn das nicht von Herzen kommt, dann brauche ich so ein Wort auch gar nicht so auszusprechen.
Die Eiskönigin, hat die nicht so ein vereistes Herz gehabt?
Da muss ich meine Kinder mal fragen oder heute Abend bei Netflix nochmal gucken. Ja, ich glaube, da war was.
Es spielt für mich ja dann aber auch in die Gesprächsführung so ein bisschen mit rein, auf alle Fälle, oder? Also wie schaffe ich es, durch herzliche Worte auch meinem Gegenüber ja meine Wirkung von Sprache irgendwie dann so in einen Zusammenhang zu bringen.
Genau. Also mal so ein paar Beispiele. Das erste, was bei Sprache oder uns immer einfällt, ist ja, was sage ich eigentlich? Ja, das sind Worte, das sind Dinge, die in unserem Kopf sind. Und je größer mein Sprachschatz ist, also mein sogenannter aktiver Wortschatz, umso mehr Wirkung kann ich erzeugen. Das ist relativ einfach. Das heißt, wenn ich einen Sprachschatz habe, der sehr eloquent ist, also Worte, die Eloquenz und Professionalität ausdrücken, dann kann ich auf dieser Ebene wirkungsvoll kommunizieren. Wenn ich es auch kann, natürlich eher auf der, naja, sagen wir mal, kumpelhaften Ebene zu kommunizieren, also wirklich sehr, sehr locker, aber trotzdem inhaltlich fundiert, dann habe ich wieder mehr Möglichkeiten, auf bestimmte Menschen, auf bestimmte Zielgruppen auch zu wirken. Und das ist das, was wir so, dieses auf Augenhöhe, was wir darunter verstehen. Und damit kann ich einfach Beziehungen aufbauen. Nehmen wir mal zum Beispiel den Kollegen Trump. Ja, der hat einen ganz klaren Sprachschatz gehabt. Den haben wir auch sehr, sehr gut erleben können. Sehr, sehr beschränkt, ja, sehr, sehr plakativ, sehr teilweise vulgär. Und der hat ganz, ganz kleine Wirkung auf bestimmte Menschen gehabt und auf andere nicht. Wenn wir Menschen nehmen, die eher aus der wissenschaftlichen Ecke kommen. Also ich mag zum Beispiel Ranga Joheshwar sehr, der in der Lage ist, hochkomplexe Dinge so zu erklären, dass es Kinder und auch ich verstehe. Dann kann der bestimmt aber auch mit einem Physikerkollegen auch wieder anders sprechen. Also unser Sprachschatz ist ein ganz wichtiges Wirkungsinstrument. Und was meinst du, wie viele Wörter wir so kennen, wenn wir auf die Welt kommen?
Wenn wir auf die Welt kommen, also
wenn, ja, wir, wenn so wir sprechen können, also wenn wir tatsächlich die unsere Sprache jetzt einsetzen können.
Boah, 100?
Ja, kommt da so hin, also 50 bis 100 Wörter.
Ja.
Wenn wir uns mal so einen durchschnittlichen Sprachschatz einer Sprache wie der deutschen Sprache angucken, dann sind wir bei 300 bis 500.000 Wörter.
Oh, das ist aber mal ein sehr großer Sprung, oder?
Ja, davon, da sind aber alle Formen mit dabei. Ja.
Ja.
Dann haben wir einen aktiven Sprachschatz, sag mal, im Durchschnitt sagen wir einfach mal so zwischen 10 und 15.000 Menschen Wörtern bei einem durchschnittlichen Menschen.
Also aktiv bedeutet, was ich so tagtäglich einfach verwende. Also ich könnte, ich sag mal, die 500.000 abrufen, aber in der Verwendung habe ich...
Nee, in der Verwendung hast du tatsächlich, also die du einsetzen kannst, aktiv hast du 10.000 bis 16.000, die 500.000 sind Theorie und jetzt kommt es, du kannst jetzt den passiven Wortschatz, also der passive Wortschatz ist das, was du verstehst, ja, also was du lesen kannst und dann verarbeiten kannst, der liegt bei ungefähr 50.000 Wörtern, also du kennst viel mehr Wörter, kannst sie verstehen, als du jeden Tag einsetzt.
Ja. Okay.
Und die Bild-Zeitung, die setzt ungefähr 400 Wörter ein. Das sieht man auch, wenn man die Zeitung nebeneinander legt und wenn man sie liest. Und eine, ich sag mal, halbwegs intellektuelle Zeitung, die hat ungefähr 5.000 bis 6.000 Wörter, die sie ständig einsetzen. Da sieht man auch schon, dass die eben auch andere Zielgruppen ansprechen. Hm? Also stark. Sprachschatz erweitern, Tipp wirklich, viel lesen, viel anderen Menschen zuhören, auch Menschen zuhören, denen man sonst nicht zuhört, das geht alles rein. Man kennt die Worte dann, man weiß, was sie bedeuten, dann googelt man sie, man benutzt sie vielleicht wieder und so kann man sich da schön weiterentwickeln.
Ja, und hilft mir dann, so wenn ich das richtig verstehe, auch eben in einer Kommunikation mit meinem Gegenüber halt flexibel zu sein.
Genau.
Also ob nur auf der kumpelhaften Art, auf der plakativen Art oder halt auch so ein bisschen in der dokumentatorischen Art. Dokumentatorisch, Alter, neuer Begriff. Der kommt jetzt gerade aus dem Passiven.
Genau, das ist noch ein Zwischending, der kommt aus dem delirischen Wortschatz wahrscheinlich.
Beides.
Genau, ja, also so läuft das und so kann man sich weiterbilden, einfach auch was die Sprache angeht und kann das dann auch wieder einsetzen. Ja, ein weiterer Punkt, der gerade sehr auch in den Medien jetzt aktuell ist, ist einfach, welche Worte werden eingesetzt, welche Worte setzen Medien, Menschen ein. Ist gerade macht einen riesen Unterschied, ob du jemand da draußen auf der Straße unterwegs ist als zum Beispiel Corona-Leugner oder als Covidiot oder als Aluhutträger bezeichnest. Mhm. Also jedes Wort hat einen gewissen Rahmen, Bedeutungsrahmen, das ist ein Framing und den Rahmen können wir setzen. Ja, das heißt, man hat eine ganz andere Wirkung in einem Bericht, wo man zum Beispiel ja tatsächlich von einem Freiheitskämpfer spricht, ja, oder von jemandem, der gerade Staatsfeind ist oder Gesetze bricht, ja, oder
also sozusagen Schubladendenken auch öffnen dadurch.
Ja, natürlich. Der Frame ist die Schublade. Und ein Umweltschützer ist in unserer Wahrnehmung was anderes, erzeugt andere Bilder als zum Beispiel ein Umweltaktivist. Da haben wir immer gleich die Leute, die auf den Schornsteinen sitzen, drauf.
Ja.
Ja. Und deswegen schaffen Worte einfach auch Bedeutung und wir assoziieren damit einfach bestimmte Dinge, insbesondere Emotionen. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Gehaltserhöhung möchte, dann kann ich mir wirklich überlegen, was erzähle ich meinem Chef? Also welche Worte benutze ich auch? Und wenn ich jetzt im Vertrieb bin und eine Gehaltserhöhung möchte oder befördert werden möchte, dann kann ich meinem Chef sagen, hey, ich habe im letzten Jahr hier in meinem Team so und so viel Kosten eingespart. Ich kann ihm aber auch sagen, hey, ich habe den Gewinn oder den Umsatz um so viel Prozent gesteigert. Mhm. Das heißt, auf die Worte Gewinn und steigern wird er deutlich besser reagieren und mir gegenüber eingestellt sein als auf Kosten sparen, obwohl beides ja der Wahrheit entsprechen kann oder beides ja positive Effekte sind. Ja. Und dann gibt's noch was ich total spannend finde. Das ist auch in dem Bereich des Framings. Das nennt man Priming. Das heißt, bestimmte Verhaltensweisen werden dadurch beeinflusst, indem man vorher sich mit bestimmten Worten auseinandersetzt im Kopf. Kannst du dir vorstellen, wie das funktioniert?
Gerade gar nicht. Nein.
Gar nicht. Genau.
Nein, ich bin völlig priming.
Da gibt's ein super, das heißt, du lässt Leute, du gibst ihnen Worte vor oder lässt sie selbst Worte entwickeln, also bestimmte sprachliche Konstrukte, und danach siehst du, wie sich das auf ihr Verhalten auswirkt. Ja.
Das heißt, kannst du mir mal ein Beispiel geben, damit ich das verstehe?
Ich versuch's mal. Es gibt einen wissenschaftlichen Versuch. Da hat man einer Gruppe, also man macht dann immer zwei Gruppen, um zu schauen, wie unterscheiden die sich. Der ersten Gruppe hat man die Aufgabe gegeben, Wörter, Sätze zu bilden mit Wörtern, die mit dem Alter zu tun haben. Mhm. Ja, also mit Behäbigkeit, mit dem Thema Rente, mit dem Thema Vergesslichkeit und sowas. Also viele Dinge, die mit dem Alter zu tun haben. Und dann hat man ihnen die Aufgabe gegeben und jetzt lauft einfach mal durch den Raum danach.
Mhm.
Ja, und einer zweiten Gruppe hat man einfach nur den zweiten Teil der Aufgabe gegeben, lauft einfach mal durch den Raum. Ja, die Zielgruppe war ähnlich.
Ja.
Und das Fantastische ist, die Zielgruppe, die sich vorher gedanklich mit Wörtern, mit Altwerden auseinandergesetzt hat, ist tatsächlich durchweg langsamer gelaufen als die andere.
Obwohl sie gar nicht das Alter hatten.
Ja, wenn du in deinem Kopf also gerade alt werden und langsam und das alles drin hast und du bewegst dich dann scheinst du unbewusst dein Verhalten, dich an diese Sprache, an diese Gedanken, die du gerade hattest, anzupassen. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, bezüglich Sprache, was wir denken. Also Denken ist ja Reden mit sich selbst, Kommunikation. Und wir reden ja viel mehr mit uns selbst als mit anderen Menschen. Und deswegen wirkt sich das, wie wir denken, ne, wie ich tatsächlich rede über mich, über andere, wirkt sich tatsächlich dann direkt auch auf unser Verhalten aus. Also die Sprache letzten Endes nach draußen genauso wichtig wie die Sprache nach innen.
Und somit auch gegenüber.
Ja.
Geht ein bisschen in Richtung Manipulation, böses Wort.
Natürlich. Ja. Ich bin ein Freund von Manipulation. Also Manipulation ist per se einfach eine Beeinflussung.
Ja.
Und ich entscheide immer wieder, übrigens, da gibt's einen schönen Podcast, schreibe ich mal rein, von Hans-Jürgen Walter, der hat sich genau damit beschäftigt in seinem NLP-Podcast Kommunikation. Der hat gesagt, hey, du kannst manipulieren, genauso wie du ein Messer zum Butterstreichen oder zum in den Halsrahmen nutzen kannst.
Ja.
So, und wenn du jetzt sagst, wem diene ich denn in der Manipulation, indem ich ganz bewusst manipuliere, und am Ende sagst, hey, ich diene mir, aber schade dem anderen nicht. Oder ich diene sogar mir und dem anderen durch meine Manipulation. Dann ist es doch ein sehr, sehr wirkungsvolles und, ich sag mal, auch legitimes Instrument.
Also das fand ich gerade entscheidend, was du sagst. Ich schade meinem Gegenüber nicht oder im schlimmsten Fall mir selbst.
Ja.
Das finde ich genau. Sehr, sehr
wenn
wichtig
ich,
dabei.
Wenn ich natürlich jetzt die Rhetorik, immer wieder ein Beispiel, aber es ist nun mal eins der besten, in Anführungszeichen, bitte Beispiele, wenn ich jetzt die NS-Rhetorik zum Beispiel nehme, ja, dann hatte diese Manipulation über Sprache natürlich definitiv das Ziel, andere Menschen negativ zu manipulieren. Und da denken viele immer sofort an Manipulation. Aber wenn man das einfach ein bisschen breiter sieht, dann ist Manipulation einfach richtig gut und wir machen das den ganzen Tag, auch über Sprache. Ja,
ja, und so ist es dann auch irgendwie doch wieder eine, was wir vorhin sagten, eine Gesprächsführung, ne? Also
genau.
Sich gegenseitig bewusst oder unbewusst die Bälle zu spielen. So wie wir es auch versuchen hier.
Ja. Und Beispiel nochmal aus dem Verkauf zum Beispiel, wenn ich in der Kaltakquise bin, dann nutze ich zum Beispiel als Instrument, wenn ich eine Sekretärin dran habe oder jemand an der Zentrale, ganz bewusst und sage, ich brauche da mal Ihre Hilfe, bitte. Ja, und
Helfersyndrom.
Genau, diese richtig, das manipuliert. Bei vielen, ach, wie kann ich Ihnen denn helfen? Und ach, da gucken wir doch mal. Und schon habe ich eine schöne Beziehungsebene und habe dabei kein schlechtes Gewissen, wenn ich das einsetze.
Nee, klingt ja auch freundlich und nett.
Mhm. Ja, genau. Ja, also das ist tatsächlich eine spannende Sache. Viele Menschen glauben immer, sie müssten spontan sein und alles Geplante, strategisch in der Kommunikation, das wäre nicht echt. Das macht man nicht. Also diejenigen, die es wirklich gut machen und gut machen müssen, also auch die in ihren Jobs gut kommunizieren müssen, sagen wir mal Ärzte oder Polizisten zum Beispiel, die haben das alles gelernt und das ist strategisch, wie ich jemandem eine schlimme Nachricht übermittle oder was anderes.
Aber es ist halt gelernt und eingeprägt und du rufst es eben ab, aber es wirkt trotzdem menschlich.
Ja. Genau. Und das widerspricht sich ja im ersten Moment nicht, wenn ich was abrufe. Nur weil es jetzt mir nicht gerade spontan entsprungen ist, muss es ja nicht schlecht sein.
Mhm. Schweigen ist auch mal wichtig, ne?
Schweigen
Zuhören.
Ist auch gut. Ja. Schweigen ist auch richtig gut, ja. Kann man so sagen. So drei Methoden, die kennen wir aus dem Marketing, weil du es angesprochen hast, oder drei Tools, nennen wir es mal so. Das eine ist zum Beispiel das berühmte Tool der Reziprozität. Das heißt, wenn ich sprachlich auch meinem Gegenüber zeige, dass ich was für ihn tun möchte, dass ich für ihn da bin, dass ich meinen Gefallen tue, dann habe ich natürlich auch die Chance, dass derjenige darauf reagiert und mir einfach das Ganze auch wieder zurückgeben möchte.
Ja.
Das heißt, der Gedanke, auch sprachlich zu sagen, anstatt was möchte ich von dem anderen, was soll der mir geben, zuerst zu sagen, was kann ich denn für ihn tun? Ja, und vielleicht gibt er mir dann automatisch auch das zurück, was ich gerne möchte. Also das berühmte, wenn du jemanden ein Verhalten eines anderen Menschen ändern möchtest, auch über Sprache, dann ändere erstmal dein Verhalten und dann schau, wie der andere reagiert. Oftmals geht das schneller und einfacher, als zu versuchen, fremdes Verhalten zu verändern. Ja.
Was der US-Präsident mal sagte, ne? Frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst.
Richtig. Auch hier ein bisschen Werbung für meine tolle Kollegin Nele Kreisig, die hat gerade ein Buch geschrieben, das heißt, andere Menschen zu verändern ist Bullshit. Ja, also wer versucht, andere Menschen zu verändern, das ist Bullshit. Das funktioniert in den seltensten Fällen. Mach's lieber anders. Ja, denke anders, kommuniziere anders.
Kann jeder nachvollziehen, wenn er verheiratet ist, glaube ich. Das ist das ist meistens nicht wirklich gut läuft, wenn man versucht, den anderen halt zu verändern.
Mhm. Ja. Genau.
Aber da sind wir ja weit von entfernt, wir beide. Glücklich verheiratet, also von daher.
So sieht's aus. Auch noch wichtig, weil wir es gerade hatten mit erlerntem Verhalten. Also immer dann, wenn es wichtig ist, dann muss ich mir einfach einen Plan machen. Also wenn ich spontan in eine Gehaltsverhandlung gehe oder auf einen Vortrag, dann werde ich das zwar irgendwie rumkriegen, aber die Frage ist, mit welchem Ergebnis. Da sind wir bei dem Thema Wirkung letzten Endes. Fällt mir was ein, so zum Thema Wirkung und Sprache. Winston Churchill, damals, Anfang des 20. Jahrhunderts, England, Großbritannien, Politik, und seine größte Widersacherin war Lady Astor. Und die beiden haben sich immer so Duelle geliefert, und da ist die Sprache, wie sie damit umgegangen sind, das ist sehr, sehr beeindruckend. Also Lady Astor musste mit Churchill mal auf einen Kostümball gehen, also sie musste ihn einladen, und er hatte wohl zu ihr gesagt, als was soll ich denn kommen, wie soll ich denn mal letzten Endes mich verkleiden, und er sagt sie, kommen Sie doch mal nüchtern.
Ja,
also das waren
genau
das
mein Humor. Nicht, sehr gut.
Das ist nicht einfach so ein Arzt, und der bekannteste sprachliche Schlagabtausch zwischen beiden ist, dass irgendwann mal er, und das ist die Frage, war es geplant oder nicht? Bei Churchill weiß man das nicht so. Er war sehr impulsiv, er war schon schlagfertig, dass tatsächlich sie zu ihm gesagt hat irgendwann an der Stelle, wenn Sie mein Mann wären, dann würde ich Ihnen Gift in den Tee schütten, und er nach kurzem Zögern, da ist die Frage, hat er es abgerufen oder ist es ihm eingefallen, gesagt hat, und wenn Sie meine Frau wären, dann würde ich ihn trinken.
Ja.
Und das ist Sprache, das ist Wirkung. Ja. Das zeigt, dass viel mehr als dieser eine Satz. Und wenn Franz Josef Strauß früher zum Beispiel gesagt hat, er hat die Grünen ja immer als Melonenpartei bezeichnet. Ja. Und warum Melonenpartei? Ja, weil er gesagt hat, naja, außen grün und innen rot. Ja. Und das sind halt Konstrukte, wo man über Sprache wirklich eine ganz große Wirkung erzeugen kann. Ob das jetzt spontan aus einem kommt oder ob man spontan tut, weil man sich vorher genau diesen Satz auch zurechtgelegt hat.
Naja, so eine vermittelte Spontanität ist ja meist aus ganz viel Erfahrung von solchen Situationen. Also ich war ja nun 10 Jahre mit Mike Krüger auf Tournee. Da sind die besten Gags nachher als Running Gag sozusagen immer wieder mit eingepflegt worden, weil sie sind irgendwann mal wirklich spontan entstanden. Mhm. Es gab auch eine super witzige Reaktion drauf, und das hat man dann nachher professionell eingearbeitet. Wirkte immer spontan, ja, aber war dann halt doch auf Basis von langjähriger Erfahrung nachher dann eingepflegt worden.
Ja, und das Schöne ist, und das kennen wir ja aus dem Showbusiness, wie du gerade sagst, dass die größte Wirkung hat einfach der Gag, der genau an der richtigen Stelle eingeplant ist, aber total spontan wirkt.
Ja.
Ja, und deswegen ist Radio ja total durchkomponiert, eine Stunde Radio, die Anzahl der Lieder, wie lang dauern die Lieder, wo kommt ein Einspieler, wo kommt die Werbung. Und das Schöne ist, wenn du diesen Plan hast, dann kannst du in den Zwischenräumen total spontan sein.
Mhm.
Ja, also du hast die Freiheit, wirklich auch individuell jetzt mal reagieren zu können, aber du bleibst immer in deinem Plan und am Ende hast du tatsächlich auch das am Ende produziert, was du produzieren wolltest.
Naja, und richtig fluffig wird es halt, wenn du dann eine gewisse Spontanität in dem Zwischenraum hast und dann der Gag sozusagen passend ist zum Übergang, was als nächstes Lied zum Beispiel folgt.
Genau. Und es gibt dir aber die Sicherheit, also die Planbarkeit, was als nächster Punkt kommt, gibt dir die Sicherheit, jetzt auch kreativ und frei denken zu können. Wenn du ständig überlegst, was kommt als nächstes, was muss ich dann machen, dann hast du dafür in deinem Kopf keinen Platz für, da entsteht keine Kreativität oder Spontanität.
Ja, es ist wie ein Leitfaden sozusagen für dich dann, ne?
Genau. Und deswegen haben alle Profis auch im Verkauf, die haben einen Leitfaden. Das ist kein Skript, was wortwörtlich ist, dann das brauchen wir nicht. Aber sie wissen ganz genau, durch welche Phasen sie sich bewegen, welche Frage wann kommt und kommen muss. Und der Rest, der ist dann einfach Freestyle.
Ja.
Und das sieht nach außen hin wie komplett Freestyle aus. Aber so soll es ja auch wirken.
Ja, nicht so steif.
Genau, ja. Ja, und was auch noch ganz wichtig ist, finde ich immer interessant bei meinen Kindern zum Beispiel, so dieses taktische, sprachlich taktische zum Beispiel. Also sie stellen mir zum Beispiel Fragen, wo ich in eine bestimmte Richtung tendiere und antworte. Und dann kommt ähnlich wie im Verkaufsgespräch manchmal, kommt dann die Killerfrage, wo ich nicht mehr raus kann. sie sagen zum Beispiel, jetzt die dürfen nicht zum Sport gehen, ne? Kein Gruppensport. Ja. Und jetzt wollen sie sich natürlich ein bisschen betteln und so. Und jetzt sagen sie, hey, du willst doch, dass wir Sport weitermachen und rausgehen, das können wir aber nicht. Das heißt, wir müssen quasi einzeln laufen und trotzdem das Gruppengefühl, das ist doch wichtig. Und der Papa nickt immer schön und am Ende kommt dann die Frage, du, dazu gibt's eine App, ja, da kann man draußen seine Running-Strecken aufzeichnen und kann sich betteln und kann sich anfeuern und so. Sag ich, ja, prima, wunderbar. Ja, die kostet 5 €.
Okay.
Das war's. Also tatsächlich auch sprachlich so wirklich so zu agieren, taktisch, dass dann am Ende genau das auch ja in die Richtung geht, wo man es gerne hinhaben möchte. Kinder sind da fantastisch und die haben keine Verkaufstrainings gehabt. Ja.
Nee, aber haben sie geschickt gemacht.
Ja.
Sag mal, du hast mir ja letztes Mal auch erzählt, dass du seit über 10 Jahren Tonaufnahmen machst, wie wir sie so schön nennen. Also damals schon mit dem Abenteuer Verkaufen deinen eigenen Podcast veröffentlicht. Den hast du damals ja mehr oder weniger ganz bewusst auch allein geführt. Also ich sag mal, man könnte es auch Selbstgespräche nennen.
Ja.
Ich selbst hatte halt immer die Vorstellung, für einen Podcast den zu zweit zu machen. Einfach aus dem Grund, dass es für mich lebendiger wirkt. Geht natürlich auch nur, wenn du jemanden hast, der aktiv am Gespräch teilnimmt, was wir jetzt ja vorhin auch schon mal erwähnten, also wenn du einen Dialog führst. Was macht für dich ein gutes Gespräch aus? Also jetzt mal rein beruflich, nicht privat.
Boah, ganz vieles. Ich versuche mal das Wichtigste für mich auch in der Reihenfolge. Das eine habe ich schon gesagt, das ist Haltung.
Ja.
Meine Haltung meinem Gesprächspartner gegenüber, die ist einfach der Grundstock des Ganzen. Ja, wie,
also Haltung im Sinne von Respekt, ne?
Respekt, also innere Haltung. Ja, das kann Respekt, genau. Respekt ist eine Frage, habe ich den oder in welcher Form habe ich den?
Ja.
Wie stehe ich zu demjenigen, gerade im Vertrieb? Möchte ich wirklich wissen, was den interessiert oder möchte ich einfach nur was verkaufen? Ja?
Ja.
Und diese Haltung steuert tatsächlich mein Verhalten, meine Wahrnehmung, was reinkommt und was rausgeht. Und das ist für mich ganz wichtig, dass man einfach auch weiß, welche Haltung hat man im Gespräch mit bestimmten Menschen, besonders auch beruflich. Ja. Ganz einfach, finde ich den nett oder nicht? Ja. Und was halte ich von dem? Auch hier kommt das Wort.
Sympathiefaktor.
Genau. Was damit zu tun hat, ist das Thema Zuhören. Also ein gutes Gespräch ist nicht nur erzählen, gut reden können, sondern ebenfalls gut zuhören und fragen können. Und da ist es für mich immer ganz wichtig, dass ich, wenn ich gut zuhören möchte, dass ich nicht gleich bewerten darf. Also wir haben so einen Mechanismus bei uns, da sagt jemand was und dann kommt es bei uns sofort in die Schublade, richtig, falsch, stimme ich zu, stimme ich nicht zu.
Oder ich äußere mich auch sofort und falle ins Wort.
Genau, richtig.
Ich es sehr gut bei dir auch kann und auch bei
anderen. Sehr, sehr gut. Ja, wunderbar. Ja. Das ist genau ein Zeichen dafür, dass du gerade einen Gedanken hattest, den du jetzt sofort rauslässt. Und dadurch entstehen, das ist manchmal gar nicht so schlimm, vielleicht sogar konstruktiv, aber grundsätzlich sollte ich eher erstmal richtig zuhören und das Ganze dann bewerten. Vielleicht kommt ja noch eine Information, die meine erste Bewertung wieder relativiert oder tatsächlich in einen anderen Kontext stellt. Und das was daraus auch resultiert, also du merkst, es ist so ein Stufenplan, das heißt, ein Gespräch muss eine Dynamik haben. Ja, ja. Es ist tatsächlich so, wenn beide sich wohlfühlen, dann gehen wir tatsächlich aufeinander ein. Ich greife etwas auf, was ich gehört habe. Ich frage nach. Ich sag mal kurz was aus meiner Sicht dazu, gebe den Ball dann wieder ab. Na, da sind wir bei diesen Bildern. Und dadurch kommen wir auch in die Tiefe. Und dann haben wir ein tatsächliches Gespräch. Ich finde, wenn wir richtig gut miteinander sprechen, dann denken wir auch gemeinsam.
Dann ist auch mal ein Schweigen.
Ja.
Trotzdem förderlich für das Gespräch.
Genau. Und wie gesagt, wenn wir das Gefühl haben, wir reden miteinander und wir denken gerade um ein Thema richtig rumherum und beide sind damit da involviert, dann ist es für mich ein gutes Gespräch. Der Rest ist oftmals Standard, statisch, einfach so Ping-Pong-Gespräche. Also der Ball fliegt ständig hin und her.
Ja, Ping-Pong greife ich mal auf. Und zwar Sprache einzusetzen im direkten Dialog miteinander ist ja das eine. Doch wie wirkt Sprache in der Werbung zum Beispiel? Also das gesprochene Wort allein. Und hier also mehr die Frage, muss, kann ich meine Ansprache dem Medium anpassen? Also TV, Kino, also eine bilduntermauernde Sprache oder halt nur im Radio oder halt wie im Podcast. Also wie erkenne ich wirksame Sprache?
Also ganz kurz, sie löst in mir einfach was aus. Sie löst Gedanken aus, Emotionen aus und sie schafft, dass ich aufmerksam werde. Das hat mit der Stimme zu tun, desjenigen, dem ich zuhöre. Das hat damit zu tun, wie relevant das Ganze für mich ist letzten Endes. Und natürlich, wenn ich jetzt in der Werbung kein Bild habe, dann muss diese Sprache, ist sie dann wirksam, wenn sie Bilder in mir auslöst, möglichst genaue Bilder. Und ich sehe das tatsächlich aus Sicht des Empfängers so, sie muss was mit mir machen. Dann ist mir auch relativ egal, was das jetzt ist an der Sprache. Manchmal weiß ich auch gar nicht, was es ist, aber sie ergreift mich einfach. Ja,
es wirkt
manchmal,
irgendwie.
Genau, es hat eine Wirkung. Und das Geheimnis, keine Ahnung. Es ist ein bisschen so, auch dass nur noch das da ist, was wirken kann. Ich habe da immer so das Bild von diesem Bildhauer, der gesagt hat, wie haben Sie denn diese Statue da aus dem Stein geschaffen und so. Und da sagt er einfach, ich habe einfach alles unnötig drumherum weggehauen und dann ist die Statue übrig geblieben. Ja. Ja. Und das funktioniert auch mit Sprache. Ja. Wie ist es denn aber bei dir? Du bist ja noch mehr als ich und auch aus ganz anderer Profession noch unterwegs im Bereich Sprache, Marketing, soziale Medien. Hat sich da was verändert in letzter Zeit oder was fällt da auf, wenn man mit so einem Expertenblick wie deinem da drauf guckt?
Also wenn wir Social Media und Sprache auch wieder im beruflichen, also im professionellen betrachten, also eine professionelle Kommunikation und jetzt nicht eher so den Trend, wie der Sprachgebrauch jetzt untereinander läuft. Also Wortwahl hat sich mehr oder weniger kaum geändert. Was sich verändert ist zum Beispiel aber die Art, wie Texte formuliert werden. Also vor Jahren, wirst du vielleicht auch mitbekommen haben, war halt diese Cliffhanger-Art. Ja, da ist ja jeder aufgesprungen, um einfach mit Teaser-Texten ganz viele Klicks zu generieren. Also so wie, was dieses Ehepaar beim Wechsel zu dieser Versicherung erlebte, lesen Sie hier. Oder Sie glauben nicht, was geschah, als der Mann das Garagentor öffnete und dann kam das und das. Mhm. Oder nachdem der Hund das Futter bekam, konnte der Besitzer es kaum glauben. Klick hier für mehr. Was dabei rumgekommen ist, klar, die Leute wurden kurz angesprochen, Neugier, Voyeurismus. Und haben dann auch geklickt. Meistens wurde dann nicht das gehalten, was versprochen wurde. Und Facebook hat darauf auch mittlerweile reagiert. Das ist verpönt und auch ganz stark eingeschränkt in der Effektivität. Finde ich auch gut. Also wenn man solche Kurzversionen in der Sprache verwendet, also Teaser, um neugierig zu machen, natürlich ist die Fülle, wenn wir uns einfach nur den Feed anschauen, bei Facebook oder auch bei Twitter, das ist ja eine Menge, wenn du mal aktualisierst, was da denn aktuell wieder reinkommt. Um halt aufzufallen. Natürlich brauchst du dann auch Bilder. Das wechselt halt mittlerweile mehr auch zu Bewegtbildern. Aber wenn es halt um Texte geht, passt sich die Sprache immer wieder an. Also es ist ja auch ein ewiger Prozess, so das richtige Wording zu finden. Nimmt man jetzt lange Texte, kurze Texte, mit oder ohne Hashtags? Mittlerweile helfen Hashtags ja, ob nun bei Insta, bei Facebook oder auch bei LinkedIn, um auch einfach vielleicht seine Themen darüber rauszufiltern und denen auch zu folgen. Zeitweise viel WhatsApp-Kommunikation läuft mit Emojis. Also ich bekomme manchmal auch Nachrichten, wo mehr Emojis drin sind als wahre Wörter oder auch ein Mittel der Sprache, überfordert mich meist. Also es ist ja mehr ein Bilderrätsel als eine richtige Kommunikation für mich. Was mir allerdings sehr häufig auffällt, sind so, dass einige Unternehmen sich jetzt entschieden haben, in ihrer Kommunikation die Kleinschreibung ganz groß rauszubringen oder eben alles in Versalien. Also wenn es so ein Mix ist, denke ich immer, ja okay, Rechtschreibung der Schule eine 4- gehabt und kein Lektorat irgendwie richtig zur Hand. Ja. Bestes Beispiel, Fritz Kohler verfasst ja alles in Kleinschreibung. Sieht man auf Twitter, auf der Website, finde ich persönlich sehr gewöhnungsbedürftig. Auf der anderen Seite sage ich mir, okay, wenn es glaubwürdig und markenbildend sein soll und kann, wenn es konsequent eingesetzt wird, finde ich es in Ordnung. Aber wenn ich mir dann zum Beispiel die Webseite anschaue, dann poppt als erstes mal so diese klassische Cookie-Banner-Aufklärung auf. Da, zack, alles Groß- und Kleinschreibung. Mhm. Ja? Mhm. Okay. Das Menü zum Beispiel dann, also das Webseitenmenü, ist auf deren Seiten komplett in Versalien, auch Impressum, AGB. Und der Fließtext, wenn man halt auf die kleingeschriebenen Headlines klickt, ist dann wieder ganz normal. Also das ist mir persönlich ja zu chaotisch. Das ist für mich halt dann irgendwie, ich weiß nicht, was das sein soll. Was sprachlich momentan ja eine Herausforderung darstellt, gendergerechte Formulierung.
Ja.
Selbst die ansonsten tolle Website, es gibt eine, die heißt genderleicht.de.
Okay.
Sehr hilfreich. Das sind mehrere Damen, die sich zusammengeschlossen haben, auch von der Bundesregierung irgendwie gefördert werden und sich mit dem Thema ganz stark auseinandersetzen. Aber auch hier, ja, zeigt es, gibt es doch den ein oder anderen Genderfehler, möchte ich ihn nennen. Dann auch hier rutscht dann mal so des Besuchers einfach mit rein, ohne die Alternative der Besucherin. Also es zeigt einfach, wie schwer es ist, Sprache einheitlich für eine Kommunikation zu verwenden. Ja. Also wenn wir jetzt rein auf dem professionellen Bereich schauen, weil Sprache, Wortwahl, Wording gehört für mich halt auch zu einer Marketingkommunikation ganz klar dazu.
Mhm. Absolut, ja. Das ist spannend, ja. Ja, gut, mit der Gender-Geschichte bin ich auch jeden Tag, wenn ich Angebote schreibe oder auch im Training. Ich habe mich da auch noch nicht irgendwo eintariert, muss ich irgendwie sagen. Mal schauen, wie das so
ist. Ist auch schwer. Ist auch echt schwer, finde ich.
Und manchmal macht es die Kommunikation wirklich auch, einfach, es zerstückelt das Ganze. Ja, es nimmt den Fluss raus. Also ich sehe den Sinn darin draus, verstehe das alles auch. Die Frage ist, wie können wir das tatsächlich dann noch so machen, dass es weiterhin flüssig ist? Und
also in der geschriebenen Wortwahl oder Sprache, finde ich, kann man es noch gut verwenden, auch verarbeiten. Wenn wir jetzt jedes Mal, wenn man miteinander spricht, auch diese verschiedenen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen verwendet, dann wird es für mich irgendwie so abgehakt. Aber vielleicht ist es auch einfach eine Gewöhnungssache.
Ja, also in Kultursendungen im ZDF zum Beispiel, bei, ich glaube, Aspekt ist es, dort wird tatsächlich sie sprechen tatsächlich dann von den TeilnehmerInnen, also nicht, sie nehmen es nicht als ein Wort, wieder die weibliche Form, sondern sie machen die kurze Pause und hängen das Innen dran. Mhm. Das haben die sehr gut trainiert. Also da wirkt's fast wie aus einem Guss, aber es ist trotzdem, ja, ich denke, es ist gewöhnungsbedürftig, wie so vieles.
Ja.
Ich habe noch zwei tolle Wörter.
Ja, her damit.
Das eine, wir finden ja in manchen, wir müssen dem viele Dinge einfach umschreiben, weil uns die Worte fehlen. Also im Deutschen zum Beispiel haben wir das Wort Einigung, ne? Wir müssen uns einigen. Mhm. Was ist, wenn wir uns nicht einigen? Haben wir dann Streit? Oder sind wir dann nicht geeinigt? Oder wie ist das?
Also gute Frage.
Entweder oder. Ja.
Ja.
Und der Engländer hat zum Beispiel dafür ein Wort, das heißt let's agree to differ. Ja. Ah. Lasst uns einig sein, lasst uns übereinstimmen, dass wir unterschiedlich sind. Finde ich total genial. Kriege ich jedes Mal Gänsehaut, wenn ich das sage. Und Vera Birkenbiel zum Beispiel hat aus dem Wort einfach oder aus diesem Satz einfach das Wort Zweinigung gemacht.
Ein schönes Wortspiel.
Als Zweinigung. Als kommunikatives Wort tatsächlich in Verhandlungen, in Diskussionen genannt, als Option. Also nicht, wir müssen uns auf Teufel komm raus einigen, wenn nicht, können wir nicht miteinander, sind im Streit, sondern diese Kombination aus, lass uns einig sein, dass wir verschieden sind und deswegen auf einer guten Basis miteinander umgehen können. Finde ich genial.
Nehme ich heute gleich mit, wenn es mit meiner Frau mal zu einer Diskussion kommt.
Genau. Und das zweite, es gab mal eine Sprache, die ist fast ausgestorben, Yamana. Und dort gibt es ein Wort, das heißt Mama la Pinatapi. Und dieses Wort, ich lese jetzt mal ab, das beschreibt Menschen, die beide etwas wollen und hoffen, dass der andere den ersten Schritt macht. Kennst du diesen Blick?
Ja.
Ja?
Ja.
Ja, so, ja. Und dafür haben die ein Wort. Dafür haben die ein Wort kreiert. Ähnlich wie der Mensch, der Eskimo, der angeblich ja 37 Worte für verschiedenen Schnee und wie auch immer hat. Also auch hier wieder der Aufruf, hey, lasst uns unsere Sprache einfach, lasst uns damit spielen, lasst uns vielmehr das ausdrücken, was wir wollen, und dann wird sie auch lebendiger und faszinierender.
Stark.
Mhm. Ah, übrigens, stark, faszinierender. Ganz kurz, du weißt ja, ich bin Fan vom Podcast Fest und Flauschig, Jan Böhmermann und Olli Schulz. Und
absolut.
Da hab ich jetzt was geklaut, oder wir haben was geklaut, das fällt mir jetzt gerade ein. Und zwar, die haben eine Spotify-Playlist. Das heißt, eine Playlist für alle, die Spotify haben, die können auf diese Playlist zugreifen. Und in jeder Sendung, in jedem Podcast stellen die da Lieder ein.
Ach.
So, und ich habe gedacht, das machen wir auch. Ja, was die können, können wir auch. Wir sind auch bald so erfolgreich wie die beiden. Und deswegen habe ich eine Playlist gemacht, die heißt Euler trifft Gim bei Spotify. Und das Interessante ist, jeder kann da zugreifen, und wenn ihr wollt da draußen, wenn ihr Lust habt, da auch ein Lied einzustellen, dann schreibt uns einfach. Und
wir bringen sie mit rein.
Und wir bringen sie mit rein, genau.
Cool, und im Hintergrund läuft auch schon deine Playlist?
Im Hintergrund läuft die Playlist, ja.
Dann, also dann würde ich gerne
Spotify-Erkennungsmelodie.
Ich würde mir gerne dann einen Song wünschen, beziehungsweise würde ich gerne einen Song beitragen und einfach in positive Erinnerung für Karl Dall, der nun verstorben ist.
Ja.
Und hab da wirklich einen Bezug. Und zwar als kleines Kind habe ich mir damals diese Single gewünscht. Und zwar war sie dann einfach ausverkauft. Ja. Und daher wünsche ich mir von Karl Dall, diese Scheibe ist ein Hit.
Okay.
Ich habe keine Ahnung, ob es das auf Spotify gibt, aber das wird die Herausforderung. Was wünschst du dir?
Dann ich möchte gern den thematischen Bogen zu unserem heutigen Thema schlagen.
Boah.
Ja, und zwar
die Zweineigung.
Nicht die Zweineigung. Also ich denke, ein Wort, was gerade sehr strapaziert wird und wo man zeigt, wie Worte auch wirken, ist das Wort Freiheit.
Ja, die Freiheit gebe ich dir.
Ja, genau. Oder nehme ich mir, ja, das ist ja auch die Werbung, genau. Nein, wir erleben gerade, wie Menschen um Freiheit kämpfen, ja, wie sie ihre eigene Freiheit oder die gefühlte Nichtfreiheit einfach zu verteidigen versuchen und sich dadurch genötigt fühlen und andere Menschen sagen, hey, wir sind doch frei, und Freiheit ist ein Grundbedürfnis, und ich denke einfach mal, ohne jetzt richtig politisch zu werden, wir sind momentan immer noch frei in dem, was wir tun können, auch wenn es die Freiheit ist, nicht vielleicht, die wir uns immer hundertprozentig wünschen. Und weil es dazu auch ein schönes Lied gibt und weil ich Westernhagen, respektive Marius Müller Westernhagen, sehr, sehr mag, setze ich einfach die Live-Version von einer der geilsten Live-Platten, die es auf diesem Planeten gibt, von Freiheit einfach auf die Liste.
Bin ja froh, dass du nicht Hasselhoff genommen hast. So, wollen wir uns einfach mal nächstes Mal über nonverbale Sprache vielleicht austauschen. So, ich sag mal so, was Bildsprache anbelangt auch. Also ein Super Bild sagt gerne mehr als 1000 Worte, ist ja natürlich ein krasser Übergang.
Schau mal, wie wir das in einem Podcast hinkriegen. Allein die Ankündigung, wollen wir mal über nonverbale Sprache reden, ist ja schon.
Das ist ein Knaller, oder?
Ist ja schon ein Knaller, genau.
Ja. Apropos Knaller, was Kommunikation anbelangt. Auch letztes oder vorletztes Mal, mein Lieblingswort, Outer City.
Genau, richtig.
Hat ja mit City nichts zu tun. An dieser Stelle lieben Gruß an Sonja aus der ILS Fernstudium-Gruppe, die uns auch als erste gleichzeitig unter unseren Podcast kommentiert hat, wie man es richtig ausspricht. Das kann man über den Google-Aussprecher sich mal richtig anhören.
Okay.
Wir sind auch noch eine Antwort schuldig.
Nein,
und zwar
doch.
Auch aus dem letzten Podcast, wo uns die Leute anschreiben können.
Ah, gut.
Und da hast du jetzt, gönnerhaft wie du bist, eine neue E-Mail eingerichtet, die lautet, ein Knaller.
Hammer, Achtung.
Tisch,
nee, haben wir keinen. podcast@markus-euler.de.
Na, großartig.
Ist das der Hammer?
Ja, das ist großartig. podcast@markus-euler.de. Somit haben wir auch am Ende, wie es sich gehört, immer wieder eine Interaktionsmöglichkeit gegeben. Und freuen uns einfach auf Kommentare, E-Mails, Rückmeldungen, Fragen, Antworten, Themenvorschläge, oder?
So sieht's aus.
Also, es ist, war und bleibt mir eine große Freude mit dir, Markus. Und sag moin, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Moin.
Moin.